Sie hören Impuls, das Wissensmagazin in SWR Kultur. Das heißt, ich hoffe, Sie hören uns. Denn rund 6 Millionen Menschen in Deutschland hören nicht gut und bräuchten eigentlich ein Hörgerät. Aber nur die Hälfte der Betroffenen trägt tatsächlich ein Hörgerät. Die Gründe dafür sind vielfältig. Manch einer hört vielleicht mit dem Gerät ein unangenehmes Pfeifen. Andere nehmen die eigene Stimme auf einmal anders wahr. Oder aber das Hörgerät hat nur einen geringen Effekt. Für all diese Menschen haben wir jetzt vielleicht eine gute Nachricht. Es gibt eine neue Art Hörgerät, die sogenannte Hörkontaktlinse. Darüber spreche ich mit Professor Patrick Schuler. Er ist Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik am Uniklinikum Heidelberg. Gerade ist er auf dem HNO-Kongress in Ulm. Da ist die Hörkontaktlinse auch ein Thema. Hallo, Herr Schuler.
Schönen guten Tag, Herr König. Hallo.
Die Kontaktlinse setze ich mir aufs Auge und dann sehe ich besser. Wie funktioniert denn die Hörkontaktlinse?
Ja, mit der Hörkontaktlinse ist es nicht ganz so einfach. Da ist tatsächlich so, dass der HNO-Arzt diese Hörkontaktlinse auf das Trommelfell auflegen muss. Und dann gibt es trotzdem wie bei einem standardmäßigen Hörgerät auch ein Device, der hinter dem Ohr klemmt und mit dieser Hörkontaktlinse verbunden ist. Und damit kann der Patient dann tatsächlich besser hören.
Wie unterscheidet sich denn die Funktionsweise von klassischen Hörgeräten?
Ja, die Funktionsweise ist deswegen neuartig und innovativ, weil die Übertragung direkt auf das Trommelfell stattfindet. Und das können die bisherigen Hörgeräte noch nicht leisten. Und die Hersteller versprechen, dass dadurch durch diese Hörkontaktlinse das Hörerlebnis sehr viel natürlicher ist als bei einem herkömmlichen Hörgerät. Und ob die Hörleistung dadurch verbessert wird, das ist noch nicht ganz klar und muss in weiteren Tests und klinischen Studien herausgefunden werden.
Okay, das ist noch nicht klar. Die Hersteller versprechen das. Das ist Hoffnung, die wir damit verbinden. Das muss noch überprüft werden. Gibt es denn auch Nachteile, die damit verbunden sind?
Die Hörkontaktlinse lässt sich nicht so einfach wechseln oder ablegen wie ein normales Hörgerät. Die liegt also auf dem Trommelfell auf und die Hersteller sagen, dass die Hörkontaktlinse auf dem Trommelfell bis zu 3 Monate da drauf liegen kann. Aber spätestens dann sollte ein Wechsel erfolgen, was wieder einen Besuch bei einem HNO-Arzt notwendig macht.
Jetzt sind ja Hörgeräte eine sehr individuelle Sache und müssen individuell jedes Mal neu angepasst werden. Dieses neue Verfahren, die Hörkontaktlinse, für wen wäre das denn geeignet?
Das ist für Patienten geeignet, die einen sehr hohen Anspruch haben an das Hörerlebnis. Und Sie haben recht, diese Kontaktlinse muss wie bei der Augenkontaktlinse auch individuell angepasst werden, wo es aber Möglichkeiten gibt, das sicher durchzuführen und auch so durchzuführen, dass eine gute Passgenauigkeit vorliegt.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, laufen noch die Testverfahren. Ich nehme an, das Gerät gibt es noch nicht zu kaufen, richtig?
Das stimmt, aber die Marktzulassung soll jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erfolgen. Also die Firma steht kurz davor, das Gerät dann auch kommerziell anbieten zu können.
Wird das dann eine Kassenleistung werden? Was meinen Sie?
Das ist so, bei normalen Hörgeräten ist das so, dass die Kasse einen gewissen Betrag zuschießt. Und wenn der Patient sich für ein höherwertiges Hörgerät entscheidet, dann ist das so, dass er diese zusätzlichen Kosten selbst tragen muss. Und ich gehe davon aus, dass das bei der Hörkontaktlinse ähnlich sein wird.
Ein anderes großes Thema beim HNO-Kongress. Es gibt ja Menschen mit angeborener Taubheit. Hier ist die Rede von einer neuen Gentherapie für diese Menschen. Können Sie uns da vielleicht auch erklären, wie diese Therapie funktionieren kann?
Diese Gentherapie für die angeborene Taubheit ist wirklich revolutionär. Das funktioniert so, dass bei einem ganz geringen Prozentsatz von Kindern, die taub geboren werden, ein gewisses Protein defekt ist. Und dieses Protein kann ersetzt werden, indem es mit einem Virus in das Innenohr injiziert wird. Und das funktioniert tatsächlich. Das haben die ersten klinischen Studien gezeigt, dass die Patienten nach dieser Therapie wieder ein normales Gehör aufbauen können.
Wie viele Menschen sind denn von diesem Phänomen weltweit betroffen?
Das ist eine gute Frage. Es ist aber so, dass tatsächlich die Anzahl der Patienten, die für diese Gentherapie in Frage kommen, liegt unter allen taubgeborenen Patienten unter 1%.
Und bei diesem Verfahren, wenn ich das richtig verstanden habe, wird dann praktisch das Virus als Überträgermedium eingesetzt. Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Also das Virus enthält die Information für das korrekte Protein und das Virus an sich ist nicht pathogen, also es hat keinen Krankheitswert, aber überträgt dann die gesunde Information über das Protein und so wird das korrekte Gen in das Innenohr injiziert und transportiert.
Das heißt, dann wird die Geninformation gewissermaßen repariert und die Probanden merken dann sofort einen Unterschied?
nicht sofort, aber man kann dann wirklich messen in den folgenden Wochen und Monaten, wie die Patienten dann ein Gehör aufbauen können oder ein Hörvermögen aufbauen können. Aber es geht nicht sofort. Also das Gen muss tatsächlich erst in die Zellen eingebaut werden und dann müssen sich neue Haarzellen bilden und daraufhin können die Patienten dann wieder hören.
Faszinierend. Sie sagen, ein Hörvermögen entsteht dann. Das klingt so danach, als würde man dann jetzt nicht zu 100% hören wie ein gesunder Mensch.
Das stimmt. Also 100% zu erreichen ist wirklich der Traum. Ja, aber das funktioniert nicht. Und bisher sind ja da auch erst einzelne klinische Studien gelaufen. Und es gibt viele Patienten, die sehr, sehr gut ansprechen auf die Therapie. Und es gibt aber auch Patienten, die gar nicht drauf ansprechen oder nur teilweise ansprechen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass das jetzt diese Gentherapie für einen ganz bestimmten Gendefekt entwickelt worden ist. Aber die Hoffnung oder die Idee dahinter ist ja, dass man ähnliche Therapien für andere Gendefekte entwickeln kann und dann eine große Auswahl hat und mehr Patienten auf diese Weise behandeln kann.
Wer könnte denn vor allem von dieser Gentherapie profitieren? Wenn man ein bisschen braucht, bis das Hörvermögen wiederhergestellt ist, würde ich schätzen, sind vor allem die Jüngeren und die jüngsten Patienten.
Bei denen ist die Hoffnung am größten, dass die Therapie am besten anschlägt. Ja, und es ist ja auch sinnvoll, sobald ich weiß, dass der Patient diesen Gendefekt hat, dass man dann auch direkt mit der Therapie anfängt. Und die Patienten, die bisher in die klinischen Studien eingeschlossen worden sind, die sind tatsächlich auch die allermeisten in einem Alter zwischen 2 und 3 Jahren. Aber man hat auch schon zeigen können, dass es auch bei Jugendlichen funktioniert. Also der erste Patient war ein 11-Jähriger, der auf diese Weise behandelt worden ist. Und der hat auch ein sehr gutes Ansprechen gezeigt. Es gibt nur keinen Grund, länger zu warten mit der Therapie, wenn man weiß, dass die Patienten von dieser Gentherapie profitieren können.
Hier laufen jetzt noch die Zulassungsstudien. Wann rechnen Sie denn mit einer Zulassung des Verfahrens?
Das ist so, dass die Zulassung in den USA schon erfolgt ist. Und in Europa ist es traditionell so, dass die Zulassungsbehörde immer ein bisschen länger braucht. Aber ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Monaten der Fall sein wird. Ja.
Könnte auch das dann eine Kassenleistung sein, zumindest zum überwiegenden Teil?
Ja, also wir wissen ja, also die Gentherapie ist jetzt keine neue Therapieform, sondern wir wissen ja, dass man mit dieser Art von Gentherapie auch Patienten behandeln kann, die zum Beispiel die spinale Muskelatrophie haben. Und da ist das durchaus so, dass das eine Kassenleistung sein kann.
Also wir können uns etwas Hoffnung erlauben. Das ist zumindest mal der Eindruck vom HNO-Kongress in Ulm. Es gibt neue Therapiefortschritte, zum Beispiel die Gentherapie für Menschen mit angeborener Taubheit. Und es gibt auch neue Medizintechnik, so etwas wie die Hörkontaktlinse. Da müssen wir natürlich noch die langfristigen Tests abwarten. Aber immerhin, es besteht die Hoffnung, dass es künftig bessere Hörgeräte geben könnte. Das waren Einschätzungen von Professor Patrick Schuler. Er ist Leiter der Hals-Nasen- und Ohrenklinik am Uniklinikum Heidelberg und er ist auch Teilnehmer des HNO-Kongresses in Ulm. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schuler.
Herzlichen Dank, Herr König, und einen schönen Tag.